Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich grüße Sie jetzt mit dem neutestamentlichen Wort, das heute in der Herrnhuter Losung steht. Die Jünger sprachen: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Lukas 24,12. Ich stelle dieses Wort an den Anfang unserer Bibelstunde, weil das meine Bitte ist und vielleicht auch Ihre, dass er mit uns redet und uns die Schrift öffnet, wie nur er es kann. Darum wollen wir ihn jetzt bitten. Danke, Herr, für diese Stunde. Wir sind zusammengekommen, weil uns dein Wort wichtig ist, weil du uns wichtig bist. Und danke, dass wir dir kostbar und wichtig sind. Wir brauchen dein Wort und wir brauchen dein Reden zu uns, ganz persönlich. Schenke es uns jetzt. Und was uns auch beschäftigt, hilf uns beim Stillwerden, dass wir hören können. Amen. Aller guten Dinge sind drei. Diese Redensart kennen Sie? Und was ich Ihnen heute weitergeben will, steht unter dem Thema: Drei Entscheidungen waren dran. Drei Entscheidungen waren dran. Fortsetzungsgeschichten. Haben Sie die auch geliebt oder lieben Sie immer noch? Warren Wirsbe, ein bekannter Bibelausleger, schaute zurück und sagte: Ich bin im goldenen Zeitalter des Radios aufgewachsen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich beim Zuhören viele lebendige und spannende Bilder gesehen habe in meiner Fantasie. Das Fernsehen lässt das ja nicht zu. Da werden uns die Bilder schon mitgeliefert. Und da gab es Geschichten im Radio, die sich Tag für Tag fortsetzten. Und man war von einem Tag auf den anderen sehr gespannt und fragte sich, was wohl als nächstes passieren würde. Spannende Fortsetzungsgeschichten. Und er sagt dann, auch das Alte Testament ist eine Fortsetzungsgeschichte, in der es um die Rettung geht, die Gott längst geplant hatte. Er hat sie schon Adam und Eva angekündigt im Paradies, 1. Mose 3, Vers 15, es wird einer kommen. Und dann bekam es Abraham zu hören, 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und damit hat Gott damals schon angedeutet, dass einer der Nachkommen Abrahams der Retter sein würde. Gottes Rettungsplan, von dem also damals schon die Rede war, hat dazu geführt, dass ein Retter auf diese Erde kam und am Kreuz starb und den Tod besiegt hat. Soweit Wirsbe. Und das zweite Buch Mose beginnt auf Hebräisch so: Und Gott setzt die Geschichte fort, die mit 1. Mose begann. Also eine Fortsetzungsgeschichte. Und mit unserem heutigen Text aus 2. Mose 2 sind wir in Ägypten. Einige Jahrhunderte schon lebten die Israeliten in diesem Land, aber nun hatten sie es schwer. Und sie hatten es immer schwerer. In 2. Mose 1, Vers 9 ist zu lesen: Der Pharao sprach zu seinem Volk: Das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Da setzte man Fronvögte ein über die Israeliten, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten und es auch taten. Ja, nun könnte man fragen, mussten sie schon immer leiden in Ägypten? Nein, es ging ihnen lange Zeit sehr gut. Jakobs große Familie war ja damals auf Einladung des zweitjüngsten Sohnes Josef nach Ägypten gekommen. Josef war schon vor ihnen dort. Und zu Hause in Kanaan hatten sie eine Hungersnot erlebt. In Ägypten ging es ihnen gut. Sie waren beim Pharao angesehen, sie waren beim Volk angesehen, weil Josef der zweite Mann im Staat geworden war. Er hat die Bewohner Ägyptens, also auch seine Familie, mit großem Geschick durch eine Hungersnot geführt. Aber nun regierte längst ein anderer Herrscher und er wusste nichts von Josef. Und aus der jüdischen Familie des Jakob war längst ein Volk geworden, mitten in Ägypten. Und mit jedem Tag wurde die Lage jetzt schlimmer. Dieser Pharao ging sogar so weit, dass er Hebammen beauftragt hat, die neugeborenen jüdischen Buben nicht am Leben zu lassen. Die Israeliten sollten weniger werden, auf keinen Fall mehr. Und nicht wahr? Da gehörte dann schon sehr viel Mut dazu, noch Kinder zu bekommen. Trotzdem Kinder zu bekommen. In der Familie von Amram und Jochebed gab es schon Aaron und Miriam. Musste das dann schon genug sein? Und hatte nun die Angst das letzte Wort bei ihnen? Die Angst und darum die Entscheidung, also kein Kind mehr unter diesen Umständen? In schwieriger Situation, von der Angst beherrscht und bestimmt, das kennen wir doch. Ich kenne es. Dass Angst und Ratlosigkeit schnell mutlos macht, auch das kennen wir. Da scheint dann Gott weit weg zu sein. Und vielleicht ist mancher heute Mittag hier mit einer großen Ratlosigkeit, bei der auch die Angst dabei ist, durch ungeklärte oder schwere Dinge. Wissen Sie, was ich Ihnen dann wünsche? Dass ein Wort, das Gott einmal zum sehr ratlosen Abraham sagte, auch für Sie zu einem hilfreichen Wort wird, das in Ihre Ratlosigkeit und in Ihre Angst hineinsprechen darf. 1. Mose 18, Vers 14 steht es, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Hören Sie es heraus, was da eigentlich drin steckt? Das heißt doch, nichts ist diesem Herrn unmöglich. Und wenn ich auch gar nichts fühle von seiner Macht. So, das war jetzt so etwas wie eine Einleitung. Ich habe drei Leitgedanken, die alle drei mit einem Dennoch beginnen. Ob Ihnen das Wort Dennoch etwas sagt? Dennoch. Das heißt, ich sehe zwar noch keine Hilfe, ich habe auch keine Ahnung, wie sie aussehen kann in meiner Situation. Ich sehe nur Schwierigkeiten, ich sehe nur die Unmöglichkeit und dennoch rechne ich mit meinem Herrn. Ich vertraue ihm und frage nach seiner Wegweisung. Dennoch. Denn für ihn ist doch nichts unmöglich. Und so fand ich in 2. Mose 2 in den Versen 1 bis 11 drei dennoch, obwohl so nicht im Bibeltext steht. Und doch möchte ich es unter dieses Thema stellen. Ich lese aus 2. Mose 2 die ersten zwei Verse. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Da müssen wir jetzt noch ein wenig zurückschauen. Amram und Jochebed, noch ein Kind oder keines mehr unter diesen Umständen? Die beiden konnten das Wort des Hiob noch nicht kennen. Ich habe es bei meiner Vorbereitung ganz neu entdeckt und mich gefreut. Aber gehandelt haben Amram und Jochebed ganz genau nach diesem Wort. Da lese ich Hiob 5, Vers 8 und 9. Ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache vor ihn bringen, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind und Wunder, die nicht zu zählen sind. wenn eine Situation menschlich gesehen unmöglich, hoffnungslos aussieht, eigentlich zum Aufgeben, dann ist beim glaubenden Menschen das dennoch des Glaubens dran. Also, ich glaube und vertraue dennoch. Ich aber, sagt Hiob, ich aber. Damit will er sich nicht groß raustun und groß darstellen, sondern will einfach nur sagen, was ihm jetzt wichtig ist. Ich aber. Ich aber, darf ich sagen, nicht weil ich so mutig und stark bin, sondern weil ich weiß, was für meinen Herrn, dass für meinen Herrn nichts unmöglich ist. Und Amram und Jochebed sprachen in dieser Situation das dennoch des Glaubens und lebten es. Also sie wollten das tun, was nach dem Willen Gottes war, aber nicht nach dem Willen des Pharao. Sie wollten trotz allem noch ein Kind haben. Es hätte keinen Mose gegeben, wenn diese Eltern das dennoch des Glaubens nicht gesprochen und nicht gelebt hätten. Es war so richtig, denn Gott wollte, dass es einen Mose gab. In diese Zeit hinein sollte er geboren werden. Und 80 Jahre später würde Gott diesen Mose gebrauchen. Ein beherztes Ehepaar, so nennt es ein Ausleger. Und er spricht damit den Mut an, den Mut zu einem Kind trotz allem, was das damals bedeutet hat. Und trotz allem, was ganz laut dagegen sprach. Denn wenn es ein Junge war, dann bestand sehr wenig Aussicht, dass er leben durfte. Aber die beiden waren auf Gott ausgerichtet. Und darum konnten sie das dennoch des Glaubens sprechen. Und ganz gewiss taten sie das auch oft während der Schwangerschaft schon. Und dann wurde das Kind geboren. Und es war ein Junge. Nun, die Hebammen waren ebenfalls beherzte Leute. Nach königlichem Befehl hätten sie diesen kleinen Buben sofort nach der Geburt umbringen müssen. Das taten sie nicht. Sie wollten Geburtshelferinnen zum Leben sein und nicht töten, denn sie fürchteten Gott, so heißt es in 2. Mose 1, Vers 20. Und sie fürchtete ihn mehr als den gewaltigen Pharao. Der Maßstab für ihr Handeln war das, was Gott wollte. Ich habe mich gefragt, und ich frage auch Sie, ist das auch der Maßstab für mein Tun oder Lassen? Der Maßstab für ihr Handeln war das, was Gott wollte. Vom Pharao kam damals ein noch schärferes, noch schrecklicheres Gebot. Alle kleinen Jungen, die lebten, sollten nicht länger leben dürfen. Umbringen und in den Nil werfen sollte man sie. Dabei mussten alle Ägypter mithelfen, denn das war ja ein Gebot ihres Königs. Im Haus von Jochebed und Amram hörte man also nun das Schreien eines kleinen, neugeborenen Kindes, aber nein, man durfte es ja nicht hören. Das hätte den Tod des kleinen Jungen bedeutet. Die Freude über das Kind, das können wir verstehen, war bestimmt beeinträchtigt. Unter diesen Umständen, wegen der Angst, würde es leben dürfen? Als Jochebed das Kind betrachtete, fand sie, dass es schön war. So wird es manches Mal übersetzt oder auch gesund und lebenskräftig. Und in einem früheren Bibellesezettel hieß es dazu, ein wertvolles Kind. Wertvoll vor Gott, wertvoll für Gott. Nun, das sind alle Kinder, wertvoll vor Gott, wertvoll für ihn. Aber Dr. Bräumer schreibt dazu, es scheint, als hätte Jochebed eine prophetische Vorausschau gehabt. Eben dieses wertvoll vor Gott, wertvoll für Gott. Gott hat mit diesem Kind eine Absicht. Und sein Plan für dieses Kind war ein besonderer, soweit Dr. Bräumer. Nun, die Mutter, die Jochebed, beschloss, um das Leben dieses Kindes zu kämpfen, das er eigentlich gar nicht leben durfte. Was erhofften die Eltern, als sie das Kind versteckt hielten? Ein Wunder? Würde der lebendige Gott, an den sie glaubten und dem sie gehorchen wollten, ein Wunder tun? Sie brauchten ein Wunder. Wie konnte das Wunder aussehen? Sie wussten es nicht, aber sie rechneten mit Gott, ohne es zu wissen. Gott wollte doch, dass dieses Kind lebte. Gott hatte den kleinen Mose geschenkt. Mit Gott wollten seine Eltern rechnen. Leben und rechnen mit Gott, dazu braucht es oft das Aber des Glaubens, das dennoch gegen allen Augenschein. 3 Monate konnte man den Kleinen verbergen, aber sein Schreien wurde lauter, wurde kräftiger und es waren Spitzel unterwegs, die darauf aus waren, versteckte Kinder zu finden. Man konnte das Kind nicht länger verbergen. Aber sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Eine Anweisung vom Himmel her wäre jetzt sehr hilfreich gewesen, aber sie kam nicht. Aber sie mussten nun etwas tun zum Schutz ihres Kindes. Und über dieser Situation der großen Ratlosigkeit und Angst stand für diese Eltern, für den Herrn ist nichts unmöglich. Sie waren an einem Punkt, wo sie sonst nichts mehr wussten. Aber das wussten sie. Gott kann. Frau Emmy Busch, die Frau von Pfarrer Wilhelm Busch, sagt dazu, wenn es bei mir heißt, ich kann nicht mehr. Kennen Sie das? Ich kann nicht mehr. Sie sagt, wenn es bei mir heißt, ich kann nicht mehr, dann will ich es machen wie Jochebed und alles aus meiner Hand in Gottes Hand legen. Bisher hat sie gehandelt. Bisher hat sie gehandelt. Nun wird er handeln. Wie? Das wusste Jochebed nicht. Aber sie rechnete damit. Und dann war eine Idee da. Wir kommen zum zweiten, dennoch. Beim ersten hieß es ja dennoch, trotz sehr schlechter Aussicht. Einfach die Frage offen war, wie kann es denn weitergehen? Nun das zweite, dennoch. Dennoch, obwohl es ein großes Wagnis ist. Und dazu lese ich die Verse 3 und 4 aus 2. Mose 2. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnten, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Was für eine Spannung. Ganz bestimmt haben die Eltern gebetet. Und der geniale Gedanke konnte eigentlich nur von Gott gekommen sein. Aber ihn jetzt umzusetzen, das war ein Wagnis, um nicht zu sagen, ein großes Risiko. Ein Kästchen sollte Jochebed machen. Jochebed wusste von der Arche Noahs. Und sie baute nun eine kleine Arche für ihr Kind. Für das Kästchen, in das Mose gelegt wurde, dieser kleine Junge, steht im Urtext dasselbe Wort wie für die Arche Noahs. In keinem der beiden Fälle ist die Arche ein Schiff, das sich selbstständig weiter bewegen kann und sich steuern lässt. Nein, beide Male ein Kasten, der auf bloßes Schwimmen und nicht auf Fortbewegung berechnet ist. Beide Male geht es also um Rettung, die der Mensch nicht selber schaffen kann. Beide Schiffe waren sichtbare Zeichen des Glaubens, mit einer unsichtbaren Flagge darauf, auf der stand und doch, das ist eigentlich das Gleiche wie dennoch, und doch, bei Noah auf der Arche stand und doch, auch wenn weit und breit noch kein Wasser zu sehen ist und deshalb ganz verrückt alles erscheint, zum Beispiel, dass ich ein Schiff gebaut habe, aber Gott hat es gesagt. Er hat es gesagt und darauf wagt, Mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich's gar nicht grauen. Darum, das zählt. Er hat's gesagt. Und doch sagt auch die unsichtbare Flagge über dem winzig kleinen Kasten. Und auf ihr stand, und doch, wenn es auch ganz verrückt erscheint, ein kleines Kind so auszusetzen. Was für ein Wagnis. Das kann den Tod des Kindes bedeuten. Aber wir rechnen mit Gott, dem nichts unmöglich ist. Halten wir diese Flagge und dennoch und doch in besonderen Situationen hoch? Oder sind wir da eher auf Halbmast? Halbmast, das heißt in Trauer und Resignation. Vertrauen wir nur ab und zu unserem Herrn und nur halb und sichern uns doch immer noch selber ab? Oder haben wir uns unserem Herrn ganz anvertraut und vertrauen ihm in schwierigen Situationen darum ganz? Wie gut, wenn man in solchen Zeiten etwas davon weiß, was Gott schon oft und schon lange davor an Wunderbarem getan hat. Das können wir ja im Wort Gottes reichlich finden, Wunder, die Gott getan hat, und auch im Verlauf der Kirchengeschichte begegnen wir immer wieder Wundern. Und heute noch gibt es sie. Jochebed wusste, mit der Rettung Noahs hatte Gott die Menschen vor der völligen Vernichtung bewahrt. Wie sollte nicht auch ihr kleiner Junge bewahrt, von ihm bewahrt werden? Wir wissen, was Jochebed noch nicht wusste. Der kleine Junge in dem Körbchen war von Gott zur Rettung seines Volkes bestimmt. Circa 80 Jahre später sollte er die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreien. Sollte er und würde er und hat er. Nur mit dem Blick auf Gott konnte Jochebed dieses Körbchen in den Nil legen. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet hat. Damit erfüllte sie ja teilweise das Gebot des Pharao. Und doch ganz anders. Der Pharao hatte doch geboten, alle kleinen hebräischen Buben in den Nil zu werfen, damit sie umkommen. Geworfen hat Jochebed ihren kleinen Jungen nicht, oder doch? Doch geworfen? Geworfen hat sie ihn in die Hand ihres Gottes. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und in den Nil legte sie ihn nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Aber mit diesem Schritt setzte sie ihr Kind auch einer ganz besonderen Zukunft aus. Dazu musste sie es loslassen, wenn sie es jetzt da hineinlegte. Das war das große Wagnis, das nur mit einem ganz bewussten und doch, dennoch möglich war. Und doch, ich tue diesen schweren Schritt, weil ich weiß, dass Gott über meinem Kind wacht. Wenn man etwas loslassen muss, ist es eine große Hilfe, wenn man weiß, wem man es überlassen darf. Einem Vertrauenswürdigen. Dem Vertrauenswürdigen. Einerseits war es eine Verzweiflungstat, was Jochebed damit getan hat, denn sie konnte ihr Kind nicht mehr zu Hause behalten. Aber vor allem war es eine Tat des Vertrauens, denn sie rechnete mit Gott. Das steht zwar nicht in unserem Text, aber es ist von ihrem Glauben und vom Glauben ihres Mannes die Rede in Hebräer 11, Vers 23. Da heißt es, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern und sie fürchteten nicht des Königs Gebot. Durch den Glauben. Damit werden diese Eltern eingereiht in die ganz lange Aufzählung in diesem Kapitel Hebräer 11. Menschen, die das dennoch des Glaubens gesprochen und gelebt haben und zum Teil unter ganz schweren Umständen. Ausgesetzt wurde also das Kästchen im Schilf. Im Schilf, damit es nicht abgetrieben wurde oder nicht so leicht abgetrieben wurde. Die Mutter wollte ihren kleinen Jungen in seinem Kästchen aber nicht ganz allein lassen. Miriam sollte in der Nähe sein, um zu sehen, was geschah. Wie sich die Mutter Jochebed wohl eine Rettung vorgestellt hat, die Rettung ihres Kindes. Was hat sie Gott wohl vorgeschlagen? Ich könnte mir denken, vielleicht dieses: Bitte Herr, lass niemand vom Hof des Pharao vorbeikommen und das Kästchen sehen. Alles, nur das nicht. Aber Gott handelt souverän. Überbitten und verstehen, oft aber ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Und was dann geschah, hat wirklich nicht nach einer Gebetserhörung ausgesehen. Ich lese die Verse 5 bis 8. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schiff sahen, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eines von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Und das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Also das Kästchen wurde bald entdeckt und ausgerechnet von der Tochter des Pharao, der doch nicht wollte, dass dieses Kind lebte. Ausgerechnet, möchte man sagen. Und mit Jochebed den Atem anhalten. Nun war doch alles aus. Konnte es noch schlimmer kommen? War das Wagnis dennoch des Vertrauens doch umsonst gewesen? Aber das, was da geschah, geschah nach dem Plan Gottes, über den man nur staunen kann, so wie man oft über Gottes Plan nur staunen kann. Gott hat nicht verhindert, dass die Prinzessin das Kind fand, denn er hat es so gewollt. Er hat das Herz dieser Frau angerührt, denn Gott wollte, dass Mose an den ägyptischen Königshof kam. Gott ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Das singen wir im Lied »Ich stehe in meines Herrn Hand«. Die Prinzessin öffnet das Kästchen und sieht den kleinen weinenden hebräischen Jungen. Und im Gegensatz zu ihrem brutalen Vater hat sie Mitleid mit ihm. Sie kannte den Mordbefehl ihres Vaters und sie sah, dass das Kind ein jüdisches war. Das sah sie an dem Zeichen der Beschneidung, denn in Ägypten wurde die Beschneidung erst ungefähr im 14. Lebensjahr durchgeführt. Die Tochter war nach ihrer Entdeckung entschlossen, anders, ganz anders zu handeln als ihr Vater. Das hat Miriam in ihrem Versteck gemerkt. Und sie wagte sich heraus und sprach die Königstochter an. Und dazu brauchte es viel Mut. Sie hat bei der Frau eine Ratlosigkeit über dieses Kind gesehen. Und darum bietet sie sich an, eine Amme zu rufen für den kleinen Jungen, und zwar eine hebräische Frau. Leider gab es genug davon, denn vielen Frauen war ja ihr Kind weggenommen und getötet worden. Der Gedanke an eine Amme war nichts Außergewöhnliches. Vornehme Frauen hielten sich immer eine Amme, die ihr Kind einige Jahre ernährte. Und so ging die Königstochter auf Miriams Rat ein. Und diese rief natürlich nicht irgendeine Frau, sondern ihre Mutter. Und wie wird die Jochebed zu Hause gebetet haben? Und als sie dann zur Königstochter gerufen wurde, da sah das doch aus, als wären ihre Gebete um Bewahrung ihres kleinen Jungen überhaupt nicht erhört worden. Aber wie wird sie gestaunt haben? dass sie jetzt Amme werden durfte. Sie durfte Amme werden für ihr Kind. Ein Ausleger sagt dazu, ein Ammenvertrag wurde geschlossen. Das heißt, die Prinzessin würde bezahlen für die Versorgung des kleinen Kindes und wird es dann in einigen Jahren bekommen. Sie wird es dann adoptieren. Bedenken wir, die Tochter des Mannes, der die Vernichtung dieses Kindes gewollt hatte, finanziert seine ganze Erziehung. Was für ein Humor Gottes. Noch ein drittes, dennoch, trotz heftigem Schmerz. Dazu lese ich die Verse 9 und 10. Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, nimm das Kindlein und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es, und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ein dennoch, trotz heftigem Schmerz, die Mutter bekam ihr Kind zum zweiten Mal. Was sie dabei bewegt hat, können wir uns vorstellen. Sie musste es nun nicht mehr verstecken. Sie musste keine Angst mehr um sein Leben haben, denn es gehörte ja der Tochter des Pharao. Aber nur auf Zeit bekam die Mutter ihren kleinen Mose. Und da brauchte es wieder ein Dennoch, das Dennoch des Glaubens. Also eine fremde Frau, eine ägyptische Frau, würde ihren Sohn bekommen und behalten. Hatte sie dafür ein Kind riskiert, dass es das Kind einer anderen wurde? Da war noch einmal ein Loslassen gefordert, ein Loslassen für immer. Ein großer Schmerz für Jochebed. Aber sie blieb nicht daran stehen. Sie verstand, was das jetzt bedeutete. Kaufet die Zeit aus. Mose bekam zum einen die Muttermilch zum Wachsen und Gedeihen, aber wir können sicher sein, dass er auch die richtige, die wichtige Lebensnahrung bekam. Jochebed und bestimmt auch Vater Amram erzählten dem Kind von den großen Taten Gottes, die er in der Vergangenheit getan hatte an Abraham, Isaac und Jakob, und dass er auch große Dinge für die Zukunft versprochen hatte, gerade für dieses Volk der Israeliten. Aber jetzt kann ich fast ihre Gedanken lesen, fast. Nämlich den Einwand, dass der kleine Junge das doch noch gar nicht verstehen konnte. Aber ich dachte mir dann, wenn Gott wollte, dass bei ihm ein guter Grund gelegt wurde, und jetzt war die Zeit, einen Grund zu legen, dann konnte der Same des Wortes Gottes in diesem kleinen Kind schon aufgehen. Da hat Gott darüber gewacht und dafür gesorgt, und er würde später Frucht bringen in seinem Leben. Und wir wissen, dass Mose als Erwachsener wusste, wohin er gehörte. Nicht zu den Ägyptern, sondern zum Volk Gottes. Das ist nachzulesen in 2. Mose 2, Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst. Also da steht nicht, er ging hinaus zu diesen Israeliten, den ganz anderen, sondern er sagt, das sind meine Brüder. Er wusste, dass er da dazugehört. Und wir wissen ja auch aus weiterem Geschehen, dass er dann weggegangen ist von den Ägyptern und vom Königshof. Ich komme noch einmal auf diese wunderbare Aufgabe, die die Eltern nun wahrgenommen haben. Und es ist eine wunderbare Aufgabe für gläubige Eltern, aber auch eine Verantwortung, den Kindern von Gott zu sagen und ihnen damit eine Ausrüstung mitzugeben. Wir wissen wohl, dass das im Lauf des Lebens dann oft verschüttet wird, zugedeckt ist, als hätten sie es nie gehört. Aber Gott wacht über dem ausgestreuten Samen. Nun konnten wir in unserem Text dreimal das Gelebte dennoch des Glaubens entdecken. Gibt es diese Dennochs bei mir? So habe ich mich gefragt. Gibt es sie bei Ihnen? So schwer sie uns fallen in der schweren Situation, sie tun unserem Glauben gut. Sie sind so etwas wie Marksteine, Markierungen auf unserem Glaubensweg, und sie helfen uns, tiefer verwurzelt zu sein bei unserem Herrn, und so machen sie uns fruchtbar für unseren Herrn. Wir machen jetzt eine kleine Zeit der Stille. Das ist eine Möglichkeit, mit dem Herrn zu reden, in der Stille über das Dennoch, das vielleicht dran ist und das Ihnen schwerfällt, oder über die Dennochs, die Sie schon gesagt und gelebt haben und die der Herr gesegnet hat. Und danach beten wir miteinander den Schluss des 73. Psalmes, dem Psalm Asaphs. Den finden Sie dann an der Wand. Aber erstmal die Zeit der Stille, wo Sie mit dem Herrn reden können. Und dann beten wir diesen Schluss von Psalm 73. So beginnt der Herr: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Herr, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Und Herr, wenn wir jetzt auseinandergehen, dann weißt du, wohin wir gehen, weißt, was uns zu Hause erwartet, weißt, was uns vielleicht auch schwer ist, weißt, was zum Danken ist. Herr, danke, dass wir wissen, dass du mit uns gehst, mit uns auch in diese neue Woche hinein. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen, dir vertrauen dürfen, mit dir rechnen dürfen, auf dich hören dürfen. Und danke, dass du die Woche schon für uns vorbereitet hast. Danke für deine große Fürsorge und Liebe. Danke für die Hilfe, die du bereit hast, und für den Segen. Amen. Ich darf Ihnen noch den Segen unseres Herrn zusprechen. Wer dazu aufstehen kann, soll es doch tun. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Und dann bleibt mir nur noch auf Wiedersehen zu sagen, Ihnen Gottes Segen zu wünschen für die kommende Zeit.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.